Ja, hallo, willkommen zu unserem Vortrag Amateurfunk Quo Vadis. Und zwar ist das der Peter neben mir und ich bin der Michael, der Q. Jo.
Ja, zum Vortrag mal wieder einer aus der Amateurfunkreihe, weil letzter leider nichts geworden ist. Die Fortsetzung des sozusagen Vortrags von vor 2 Jahren, was irgendwie war die Erreichung der Klasse 3 Lizenz, was leider nicht, ich weiß nicht, ob es zu vielen Prüfungen oder nachher auch zu Lizenzen gekommen ist, durch den Kurs von vor 2 Jahren. Ist da irgendjemand dabei, der vor 2 Jahren bei dem Klasse 3 Kurs dabei war?
Oh.
Aha, doch so viele.
Na gut, dann haben wir ja ein dankbares Publikum, wenn wir hier ein bisschen was im Amateurfunk erzählen, weil wir haben das Gefühl, dass viele Leute nicht mehr wissen, was man da oder nicht wissen, was man da noch Schönes heutzutage machen kann. Die sagen, früher war ja immer das Argument weltweite Kommunikation für Nüsse und ich meine, im Zeitalter des Internets reißt das nicht mehr, aber man kann halt viele schöne andere Dinge machen und da erzählen wir jetzt ein bisschen was drüber.
Okay. Einmal kurz zu uns, zur Vorstellung.
Hallo?
Jungs?
Hallo, Serviceeinrichtung?
Ist das jetzt das mit dem 1400?
Weiß ich nicht.
Wie schaltet man die Auflösung zurück?
Weiß ich nicht. Ja, sonst das muss mir das frei eben rüberschieben.
Sag mal kurz, wie runterschalten mit Ctrl-Alt?
Ja, mach doch. Ctrl-Alt-Minus.
Welches?
Ctrl-Alt-Minus, das Minus im Numblock. Ja, dann versuchen wir mal Minus. Ne. Scheiße. Na, das ist ja wieder der Vorführeffekt. Ist das mein Notebook? Ja, sonst muss man das frei drüber schieben.
Dann ja, wir sind.
Ja, darum geht es ja gerade drum.
Steuerung Alt Minus ist ihr im Moment etwas undankbar.
Ja, hast du wahrscheinlich eingerichtet bei TFT. Ja, dann schiebt mir das Pfeil rüber, nicht mal in den Notebook. Ja, aber nicht das aktuelle, das muss ich erst aus dem Netz ziehen.
Okay, Q muss jetzt erst noch schnell das Ding als Mail ziehen.
Ich muss das Pfeil mal eben aus meiner Mail holen. Sorry, das war jetzt nicht so geplant. Genau, damit jeder meine Mails liest, oder was? Nee, ganz bestimmt nicht. Jetzt ist natürlich. Zumindest die Ausnahmebindung ist jetzt gerade ein bisschen her. Ich meine, du kannst dich ja trotzdem schon mal eben vorstellen,
okay, ob
die Folie da ist oder nicht, ist ja egal.
Ich sehe ja die Folie trotzdem so nach dem Motto. Was die Sache recht einfach macht. Zu meiner Vorstellung Peter Schwind, Rufzeichen deutsches DO1 GVT, Delta Oscar 1, Golf Victor Tango, Funkamateur seit September 2001 oder lizenzierte Funkamateur seit September 2001. Mittlerweile auch noch einen US-Call dazu gekriegt, darauf kommen wir später noch. Beruf oder so, Sys-Admin in Lörrach an der Berufsakademie, Interessenschwerpunkte im Amateurfunk, keine speziellen, hauptsächlich Betrieb selber. Also Betrieb machen und damit einfach im Moment erstmal noch weiterkommen.
Ja, ich stelle mich auch schon mal vor, ich tippe zwar hier gerade noch eben mein Passwort ein. Ja, ich bin der Q oder Michael Holst, korrekt genannt im Real Life. Rufzeichen DL3KJU, Delta Lima 3 Kilo Juliet Uniform würde man das auch aussprechen im Dörfunk. Seit letzten Jahr im Sommer lizenziert, habe die derzeit aktuell die höchste deutsche Lizenzklasse, die ich mir ein wenig ermogelt habe. Student an der Fachhochschule und so. Ich interessiere mich vor allem für Funkruf, digitale Verfahren, all sowas, was man so mit Computer im Amateurfunk machen kann, also alles sehr interessant. So, jetzt habe ich auch fast den Vortrag da, Sekunde. Ich hoffe, dass. So, gucken wir mal. Hallo, das. Nein, immer noch nicht ganz. Das ist nur 1467. Leg doch einfach hinten ein Buch unter den Beamer, dass das so ein bisschen runterstrahlt. Das wäre das Einfachste. Ah, so geht das doch.
Ja, und jetzt passt es auch vom Rand.
Ja, eben. Genau.
Wir können hier noch einen Spiegel bieten.
Ja, genau, dafür müssen die Engel doch gut sein, für Festhalten. Okay, ich glaube, es kann losgehen. Also zum Thema, zum Inhalt dieses Vortrages. Und zwar, wir haben im Prinzip vier Punkte. Aktuelle Entwicklungen, sprich, was bewegt der Amateurfunk derzeit, wo sind die Probleme, sprich, worum geht es derzeit. Dann haben wir Beispiele, was man aktuell modern so machen kann, was unserer Meinung nach Spaß macht und was, denke ich mal, hier zielgruppenkompatibel ist. Dann kurz, wie man Funkamateur wird, in einfachen Worten. Und zum Schluss noch gesetzliche Rahmenbedingungen, sprich, womit nervt uns der Gesetzgeber derzeit. Ja, zu den aktuellen Entwicklungen. Machst du das?
Jo. Was steht im Moment im Amateurfunk so an oder was sind die aktuellen Entwicklungen im Moment? Also man hört immer wieder, dass es eine Nachwuchsproblematik gibt, also dass sich ältere Funkamateure beschweren oder einfach die existierenden, dass es keinen Nachwuchs gibt, dass es kaum Möglichkeiten gibt, den Nachwuchs ranzubringen, Interesse zu wecken. Man hört halt immer wieder, dass nur vor irgendeiner Kiste sitzen, dran drehen und irgendwelchen komischen Rauschen lauschen, dass es irgendwie nichts bringt, dass die Jugend sich, ja, die jetzt alle DSL daheim haben und Internet bis zum Abwinken, vor irgendwas Langsamen oder irgendwas, was nur analog geht, einfach kein Interesse dabei haben.
Das heißt, die Faszination fehlt.
Genau. Wo man so ein bisschen eine Verbindung herstellen kann, viele haben jetzt hier sieht man es jetzt wieder, WaveLAN existiert, gut, es funktioniert meistens eher nicht so schön auf großen Veranstaltungen, aber trotzdem, es existiert, man kann durch die Gegend fahren, es gibt Netze, man hat vielleicht auch schon mal was über Frequenzen gehört, dass es irgendwie auf Mikrowellenfrequenzband läuft. Und
Antennenbau ist ja sehr beliebt.
Man kann sich Antennen bauen und so kommen die Leute, die doch nur einen Computer haben, doch mal wieder so ein bisschen in Richtung Funken.
Ja, oder Bluetooth ist ja auch im Kommen und all so Sachen.
Ja, da nicht so ganz, aber wie gesagt, Bluetooth kommt, es gibt WaveLAN. WaveLAN, wo jetzt noch schneller geht, wo jetzt jeder wieder haben will, 22 Megahertz pro Sekunde. Megahertz.
Megabit.
Ja, Megabit.
Naja, und allgemein ist im Amateurfunk ein Trend zu digitalen Betriebsarten. Das heißt, man macht vieles mit einem herkömmlichen PC. Ich schließe meinen PC über die Soundkarte an Amateurfunk-Transceiver an und kann damit eine Menge machen. Was sehr interessant ist, da kommen wir gleich dann zu. Und was ein Problem ist, ist aber, wie schon mal gerade angedeutet, die Regulierungswut und eine Regulierungswust, seltsame Gesetze, Herzschrittmachergrenzwerte. Jeder von uns kennt, denke ich mal, die EMV-Paranoia, sprich, böse Strahlung und so. Naja.
Okay, immer als guter Vergleich. Viele hören einfach nur zum Regulierungswut EMV. Wenn irgendwo ein Funkmast aufgestellt werden soll in Sachen Mobilfunk, passiert meistens recht viel. Bis jetzt ist es so, dass man eigentlich Amateurfunkmasten sich jeder aufs Haus setzen kann, die eindeutig mit mehr Leistung funken als so ein Mobilfunkmast. Man muss letztendlich, wenn man sich so ein Ding aufs Dach stellt, eine Erklärung abgeben, kommen wir noch später dazu, dass das Ding unschädlich ist. Man muss es selber ausrechnen, dass es unschädlich ist. Und es ist genauso einfach, sich so ein Ding aufs Dach zu setzen, weil Mobilfunkanlage darf sich jeder auf sein Dach setzen lassen, kann keiner was dagegen tun in dem Sinn.
Okay. Ja, was wir jetzt gerade schon ein bisschen vorweggenommen haben, haben wir jetzt noch ein bisschen deutlicher geschrieben, halt Nachwuchsproblematik. Wie gesagt, WaveLAN bringt ein bisschen den Nachwuchs, aber es ist oft als Altherrenvereinigung verschrien in vielen Ortsvereinen und so ist das auch oft so. Es ist also schwierig geworden. Dabei ist es also sehr interessant, also Amateurfunk hat den Vorteil, ich muss heutzutage nicht mehr der große Bastler sein, sprich ich muss meinen Transceiver, also mein Funkgerät nicht vom kleinsten Bauteil aus komplett zusammenlöten. Es gibt Leute, die machen das, habe ich auch echt Hochachtung vor, wer das alles kann. Es gibt aber viele Betätigungsmöglichkeiten, also wie gesagt, ich kann selbst bauen, ich kann mit digitalen Verfahren rumspielen, ich kann selbst neue Verfahren entwickeln, ich kann programmieren, wenn ich Ahnung habe von Signaltechnik, von DSP-Programmierung, kann ich mich damit beschäftigen. Habe ich jetzt mal hier als Beispiel Amateurfunk peilen, das gibt es, da wird irgendwo so ein Peilsender und ein Sender halt hingesetzt und den muss ich suchen. Also es gibt tausend Möglichkeiten, ich kann mich in der Organisation beschäftigen, ich kann Ausbildung machen, ich kann so viel machen im Amateurfunk und es ist also nicht unbedingt nur für den Bastler oder für den, der das totale Wissen hat. Deswegen, also für den Einstieg muss man auch nicht viel wissen, wie ich hier schreibe. Für die kleinste deutsche Lizenz, die Klasse 3, mit der ich doch schon einiges machen kann, das Wissen kann man auch ohne Vorkenntnisse in wenigen Wochen bis Monaten erlernen. Und wer so ein bisschen elektrotechnisch angehaucht ist, kann sich die Gesetzeskunde und die Betriebstechnik auch in wenigen Tagen reinpfeifen. Also da ist echt eine Menge zu machen.
Okay, wobei wir da wieder bei sind, schnell lernen für die Lizenz, kennt man ja aus der Schule, bringt nicht viel. Wenn man nachher auch noch Betrieb machen möchte, sollte man es doch noch ein bisschen eine Ahnung davon haben, dass es auch zumindest ein bisschen länger hängen bleibt.
Das ist richtig, man sollte sich ein bisschen mit beschäftigen. Aber gut, meine Vertriebstechnik und so kommt dann auch ganz automatisch dabei.
Okay, nur zwischendurch, falls irgendjemand welche Fragen hat, lieber gleich stellen. Wir geben zwar hinterher nochmal Zeit, wir werden garantiert noch Zeit haben. Falls was ist, einfach die Fragen stellen, wenn sie auffallen.
Gut, wir kommen zu den digitalen Betriebsarten, was wir gesagt haben, was ein großes Thema derzeit im Amateurfunk ist. Der Vorteil ist, ich kann mit sehr geringen Bandbreiten und Sendeleistungen arbeiten. Geringe Bandbreiten haben den Vorteil, ich habe weniger Störproblematik. Wenn mein Signal sehr schmalbandig ist, passen erstmal ganz viele Signale dahin und die Wahrscheinlichkeit, dass ich durch einen anderen gestört werde oder dass ich einen anderen störe, ist sehr gering und ich kann mit sehr geringen Sendeleistungen arbeiten. Ich komme nachher noch ein Beispiel, man kann da mit wenigen Watt Sendeleistung, das muss man sich vorstellen, wenn ich mit 5 Watt oder so sende und richtig weit komme, wie wenig das ist. Es funktioniert auch unter widrigen Bedingungen. Nachteil ist, ich brauche natürlich einen PC dafür, allerdings, es tut ein ganz normaler PC, ganz normale Soundkarte anschließen, was ein Nachteil ist, es funktioniert oder es funktioniert eben nicht.
Gut, PC, nur zum Thema, es könnte im Notfall auch ein Apple sein, wenn die Software dafür vorhanden ist. Man könnte auch Broadcasten, also C64, dafür nehmen. Software gibt es, die gab es schon immer, also machbar.
Also für manche Verfahren gibt es auch mittlerweile Geräte, die das schon drin können, die ich auch an irgendeinen alten Rechner ohne Soundcard so anschließen kann oder an irgendein altes transportables Notebook oder so, irgendwie so 286er oder so, das gibt es also auch schon. Ja, die Regulierungswut.
Regulierungswut. Es gibt einfach, bedingt dadurch, dass Funken meistens nur eine Sache des Staates war, doch viel Regulierungen, die werden ab und zu etwas weiter gefasst, ab und zu etwas enger gefasst. Wir haben einfach, wer Amateurfunk betreibt, wer generell Funk betreibt, irgendwelche Funkdinge, der ist reguliert. Früher war es die Post selber, jetzt ist es die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post, die uns auch bei vielen Telefonsachen, und wenn man immer wieder hört, Telekom hier, Telekom dort, Preiserhöhung, spielt die genauso mit wie in Sachen Funken, da das früher alles nun mal aus der Post herausging und jetzt eben aufgeteilt wurde auf 2 Firmen. Was wir vorhin schon hatten, diese EMV-Hysterie, also elektromagnetische Verträglichkeit, ist das, wie wir es hatten, ein Mobilfunkmast soll irgendwo in einem Wohngebiet auf ein Hausdach aufgestellt werden. Es gibt, selbstverständlich, ist auch durchaus verständlich, weil man bis jetzt noch nicht genau weiß, was passiert, wenn so ein Mast da steht. Es gibt, ich sage jetzt mal, Aufruhr in der Bevölkerung, es beschweren sich Leute, manche hätten das nicht gern da oben. Es ist im Moment noch nicht vermeidbar, wenn sich jemand so ein Ding auf sein Dach stellen lassen will, darf er das tun, wenn es nicht höher als ein bestimmter Meter ist. Und dann darf das Ding da drauf und keiner kann, grob gesagt, was dagegen sagen.
Bei privater Nutzung, bei gewerblicher ist es anders. Das ist das Problem. Das heißt, die Rechtslage ist sehr kompliziert und keiner blickt da so richtig durch. Ich meine, man muss natürlich verstehen, der Gesetzgeber, der ist natürlich im Auftrag sozusagen der Bevölkerung unterwegs und die Bevölkerung hat halt die Hysterie. Es gibt da überlieferte Berichte, glaubwürdige von Mobiltelefonmasten, die aufgestellt worden sind, die Antennen sind montiert worden, aber die Sendetechnik war nicht lieferbar und trotzdem haben die ersten Leute Kopfschmerzen gehabt und konnten nicht schlafen. Das heißt, der Gesetzgeber wurde immerhin gefordert und derzeit, man hat halt keine Grenzwerte, weil es gibt halt keine Belege, dass überhaupt irgendwas passiert. Man weiß nicht, was wäre verträglich. Also hat man irgendwie aus der Luft gegriffen, irgendwelche Werte und die müssen wir jetzt befolgen. Also im Prinzip für uns Funkamateure ist es noch einfacher. Kommerzielle Sendemasten, da kommt direkt TP selber, macht Messungen komplizierte und sagt mir danach, geht das so oder ich muss meine Sendeleistung reduzieren. Beim Funkamateur darf ich das selber bestimmen. Sprich, ich gucke selber, wie nah sind Wohnräume zum Beispiel zu meiner Antenne und wie ist der Einfluss meiner Strahlung, auf welchen Frequenzen und sprich, wie schlimm wäre das und kann dann sagen, ich darf halt zum Beispiel die Sendeleistung, aber ich muss da reduzieren. Was denkst du? Was?
Eine Frage. Ach, ja, Frage? Ich wollte gerade sagen, zu diesen Grenzwerten. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, beziehungsweise im Studium kriegt man das ja auch manchmal erzählt, dass gerade diese Grenzwerte eben nicht dem eigentlichen Schutzgedanken unterliegen, sondern eher mehr oder weniger dadurch bestimmt werden, wer jetzt genug Geld dafür bezahlt, wo im Prinzip die Sendeleistung hoch sein darf. Und dann werden bestimmte Frequenzen, wo sowieso keiner sich aufhalten möchte, dort werden die Grenzwerte ganz besonders niedrig angesetzt und eigentlich eben, wo es eben auch um die Herzschrittmacher geht. Normalerweise ist ein Herzschrittmacher ist wirklich empfindlich bei 70 Hertz oder Ähnlichem. Dort, wo die eigentliche Herzfrequenz liegt, dort, wo im Prinzip die Erregung des Herzmuskels liegt. Und dort gibt es eben weniger Grenzwerte, da darf hier überall Netzteile rumfliegen, aber es wird im Prinzip gebraucht von den Menschen und deswegen gibt es da auch keine riesengroßen Grenzwerte. Also das ist eher Willkür, wo im Prinzip viel Geld da ist. Gerade die Handys, gerade im Prinzip diese Störeinflüsse werden ja im Prinzip in diesen hohen Frequenzen eher durch Wärmewirkung im Körper hervorgerufen. Dort sind die Grenzwerte so hoch angesetzt, dass selbst mehr oder weniger Erwärmung im Gewebe zulässig sind. Und woanders, sage ich jetzt mal, darf nicht mal mehr oder weniger kleinere Beeinflussung erlaubt sein. Okay. Also es ist mehr oder weniger eine Willkür, die dort mit den Grenzwerten betrieben wird.
Ja, das ist richtig. Also Direkt-TP ist irgendwie der Spielball zwischen kommerziellen Interessen, den Bürgern und Funkamateuren und anderen Nutzergruppen. Problem ist, der Amateurfunk ist oft benachteiligt worden, wenn man überlegt, also die Funkamateure waren es, die vor, weiß nicht, 200 Jahren oder so oder 150, ich weiß nicht, wie viele Jahren, erstmal herausgefunden haben, dass schon mal Kurzwellen für weltweite Kommunikation möglich sind. Und dann zum Dank ist ihnen dann fast alles davon abgenommen worden, bis auf kleine Räume, kleine Frequenzbereiche. Auf den hohen Frequenzen haben wir irgendwo exklusive Frequenzbereiche. Das heißt, dem Amateurfunk fehlt eine Lobby, vor allem, weil halt der Nachwuchs fehlt. Es werden halt immer weniger. Und insofern würde es uns echt freuen, wenn also mehr Leute mal wieder Funkamateure werden, weil dann kann man sagen, hey, wir nutzen das auch, weil die Industrie kommt, setzt mitten in Amateurfunkbereiche Sachen rein, zum Beispiel die ganzen LPD-Geräte liegen mitten im Amateurfunkbereich. Unser Wave-Laden liegt zur Hälfte auch in einem Amateurfunkbereich. Das heißt, es ist im Prinzip, dem Amateurfunk fehlt ein wenig die Lobby. Aber wo wir schon von so komplizierten Regelungen sprechen, eins muss man sagen, damit sich hier keiner abgeschreckt fühlt, für die Klasse 3, das ist also die Einsteigerlizenz, ist also solche Berechnungen nicht notwendig, keine Schutzabstände. Das, was man dafür in Kauf nehmen muss, ist, dass man halt eine reduzierte Sendeleistung hat. Man sagt, Abstrahlleistung von 10 Watt, das ist in allen Fällen ungefährlich auf diesen Frequenzen und deshalb heißt, das wird dann da ohne Berechnung zugestanden. Das heißt, man kann also den Einstieg schon schaffen, ohne sich mit sowas beschäftigen zu müssen.
Weiter? Okay, ja, mir fehlt mir im Moment.
Ach so.
Aufgrund deines Systemausfalls.
Machst du das?
Danke. Okay, was hat mir sozusagen...
Entschuldigung.
Was hatten wir bisher oder was wurde einfach...
Entschuldigung. Alles klar.
Okay, sozusagen Fallbeispiel bisher, was war oder was kann ohne digitale Betriebsarten gemacht werden? Also sozusagen das, was vielleicht jeder eher kennt, Sprachübertragung analog über Funk, also dass man sich ein Mikrofon nimmt, ein Funkgerät und da entsprechend mit anderen Personen drüber spricht, das in verschiedenen Modulationsarten, die einen etwas breiter, die anderen etwas weniger Bandbreite oder ressourcenfressend. Dann natürlich, was schon früher war, Morse, sehr gut zu verstehen über weite, auch unter schlechten Bedingungen. Und weitere analoge Verfahren, was da noch so gibt?
Ja, SSTV und sowas, also es gab Standbildübertragung in analoger Verfahren, Fax über Funk und so. Und halt ansonsten haben wir noch Packet Radio, Fernschreiber. Und Packet Radio, aber das ist auch nicht mehr sehr verbreitet. Im Prinzip, das war mal sehr in, das war halt ein Datenfunknetz bundes- bzw. weltweit, über das ich halt im Prinzip Vorläufer von E-Mails verschicken konnte und sowas und halt sowas wie Usenet ähnliches. Ist allerdings irgendwie im Sterben, irgendwie ist ein bisschen schade drum, aber es hat sich halt durchs Internet überlebt. Und deswegen, also das waren jetzt auch nur unsere Beispiele, was man bisher so gemacht hat. Uns ist nämlich auch klar, dass man damit kaum noch einen vom Hocker reißt, gerade mit so Sachen wie Morsen oder so, das schreckt die meisten Leute ab. Deswegen kommen wir jetzt mal zu den interessanteren Sachen.
Gut, also zu Morse werden wir auch noch später kommen, wenn es heißt Lizenzen, Lizenzklassen. Genau. Weil es ja doch viele sagen, okay, ich würde gerne auf Kurzwelle senden, aber irgendwie Morse zu lernen, kommen wir noch dazu. Dass man es vielleicht irgendwann nicht mehr muss, vielleicht doch weiter können muss dafür. Wertfrei, sage ich jetzt einfach mal.
Gut, kommen wir zu den Fallbeispielen. Und zwar gibt es ein Verfahren, das nennt sich PSK31. Das ist eines der ersten digitalen Verfahren gewesen mit der Soundkarte und es ist eigentlich, glaube ich, immer noch das populärste Verfahren. Es ist unheimlich gut geeignet für Textkommunikation oder Chat-ähnliches. Es ist relativ langsam, es hat 31 Bit pro Sekunde, aber fürs bequeme Tippen und miteinander tippen, chatten, reicht das. Also es gibt Leute, die haben das zum ersten Mal gesehen, haben gesagt, das ist wie Chat, nur dass es im Prinzip halt über Funk ist, dass es drahtlos ist, dass ich es weltweit machen kann. Da habe ich gleich noch ein Beispiel. Es funktioniert mit Phasenmodulierung. Das ist nicht ganz so toll. Das hat ein bisschen Probleme mit Laufzeitverschiebung. Sprich, wenn sich mein Signal über unterschiedliche Wege ausbreitet, kann das schon problematisch sein. Was schön ist, es ist äußerst schmalbandig, es ist halt auch nur 31 Hertz breit, das Signal. Es ist jetzt für jemanden schwierig vorzustellen, aber man muss sich jetzt überlegen, auf den Bereich, wo ich ein normales Sprachsignal packen würde, könnte ich davon 80 bis 100 dieser Signale nebeneinander packen. Sprich, heißt, ich könnte 100 Leute gleichzeitig miteinander tippen, chatten, wo sonst nur einer reden könnte. Das heißt, gerade was wir gesagt haben, dass die Frequenzen auch gerade auf der Kurzwelle relativ wenige sind, die sehr heiß umlagert sind. Und das heißt, man kann hiermit unheimlich gut arbeiten, weil eine Lücke findet sich immer noch irgendwo. Und jetzt habe ich noch so ein Fallbeispiel. Das haben wir mal irgendwann gemacht. Wir saßen am Amateurfunkabend in der Kneipe, wo wir uns immer so treffen. Einer hat ein Notebook mit und halt einen Amateurfunktransceiver, der 5 Watt Sendeleistung hat, der auf Akku betrieben wurde. Das Notebook auch auf Akku. Haben wir auf der Kurzwelle mit einer Antenne, die... Also es war jetzt eine Kurzwellenfrequenz im 80-Meter-Band, das ist also eine Wellenlänge. Und um da eine vernünftige Antenne zu haben, sprich um vernünftig wegzukommen, müsste die Antenne eigentlich 20 Meter lang sein, mal mindestens, hatten wir nicht. Wir hatten eine Teleskopantenne, eine Popelige mit 1 Meter Länge. Das heißt, das Signal, was da rausgekommen ist, ist mit Sicherheit sehr jämmerlich gewesen. Und trotzdem haben wir es geschafft mit diesem Setup, also ich habe es geschafft mit diesem Setup bis nach Moskau und in die Ukraine zu funken. Und jetzt muss man sich überlegen, 5 Watt, was ist das? Das ist, wenn ich hier ein Teelicht auf den Tisch stelle, das sind auch 5 Watt wahrscheinlich etwa. Und damit komme ich so weit. Und ich meine, das ist schon irgendwo faszinierend, das zu können. Und deswegen, das ist auch die Faszination von PSK 31, weil gerade mit diesen, eben was du sagst, mit den Grenzwerten sonst was, es kann nicht jeder 750 Watt auf der Kurzwelle machen. Es hat nicht jeder die Technik dafür. Strom ist teuer, Geräte sind teuer und irgendwie 5 Watt oder so. Das kann man sich zur Not selber zusammenbauen oder preisgünstig kaufen. Und wenn ich damit trotzdem richtig weit komme, macht das auch richtig viel Spaß. Allein die Vorstellung halt, wenn ich nach Moskau telefoniere, braucht bestimmt die ganze Technik dazwischen, sitzt diverse 100 Watt. Und wenn ich überlege, ich komme direkt so da mit 5 Watt hin, das ist, denke ich, schon irgendwo was, was irgendwo schon Spaß macht. Ja gut, ich muss jetzt ein bisschen reden, weil der Peter mit den digitalen Verfahren nicht so vertraut ist. Ein Nachfolger ist MT63, das soll angeblich robuster sein. Das arbeitet jetzt mit Tonträgern parallele. Dadurch habe ich keine Phasenproblematik, brauche allerdings auch größere Bandbreite. Ist ein bisschen schneller, ist im Prinzip wird genauso verwendet. Heißt, ich nehme meinen Computer, tippe und der andere sieht das. Viel ist da nicht zu sagen.
Okay, digitales ATV, also wir hatten vorhin schon SSTV, Slow Scan TV.
Und dann gibt es auch heute noch analoges ATV. Sprich, kannst gleich weitermachen. Fernsehsignale senden, Amateurfunk, Fernsehen und das geht halt digital.
Genau, also wirklich, wie es jeder kennt, Fernsehen, nur die ganze Sache ein bisschen langsamer meistens, mittlerweile digital, also das, was uns im Fernsehen, wie wir es jetzt noch von Antenne kennen, nur noch einige wenige Monate bzw. Jahre zur Verfügung stehen wird, das wird irgendwann auch auf digital umgestellt, wobei es jetzt hierbei läuft, dass der Benutzer, also auf der einen Seite sein Signal wirklich noch analog raussendet, dann wir eine Zwischenstation, einen Repeater brauchen, der das Signal empfängt, umbaut, jetzt in einem etwas bekannteren Encodingsformat, also als MPEG-2-Video sozusagen umbaut und dann wieder weitersendet. Also der Sender schickt analog, empfangen wird die ganze Sache digital, mit zum Beispiel mit Set-Top-Boxen, die entsprechend umgebaut wurden, oder wirklich spezielle Hardware, die einfach speziell dafür gekauft wurde. Es gibt also fertige Transceiver, etwas größer als der, mit dann noch einem angehängten Display dran, was diese Sachen, wenn man sie direkt einstellt, direkt empfangen kann.
Ja, also das heißt, im Prinzip, ich kann also fast eine beliebige D-Box nehmen oder so und muss ich nur Antenne dran hängen, das geht. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was dafür verändert werden muss, aber es ist nicht so wesentlich. Das Schöne ist, es wird halt digital ausgesendet, der Repeater kann jede Menge Sachen machen. Er kann zum Beispiel mehrere Signale gleichzeitig empfangen und gleichzeitig aussenden. Sprich, ich kann sehr, sehr schön damit irgendwie Telekonferenzen machen oder anderes Zeug. Es macht eine Menge Spaß, wenn man es macht. Es ist darüber nachgedacht, dass auch der Rückweg, also sprich, was ich sende, irgendwann mal digital sein soll, aber man sagt halt derzeit, hat halt nicht jeder irgendwie die Technik rumstehen, um MPEG-Signal zu kodieren und zu senden. Aber es ist sehr interessant, vor allem, weil es auch mit geringeren Sendeleistungen auskommt und mir halt ein sehr sauberes Bild liefert.
Ja, soll ich noch? Okay, weiteres Beispiel, Amateurfunk-Paging, also Pager kennt vielleicht der eine oder andere noch. Es gab mal eine Zeit vor einigen Jahren, als die Handys noch nicht so aufgekommen waren, da ist jeder mit so einem Skyper rumgerannt. Euromessage war schon etwas älter zu der Zeit, war auch etwas teurer. Es gab Call, es gab Quicks. Diese Geräte sind jetzt, bis auf einige wenige, nicht mehr zu gebrauchen. Manche Netze wurden aufgekauft, sind auch noch im Betrieb. Die wollen auch noch richtig Geld dafür sehen. Aber viele der Geräte sind jetzt unbrauchbar und sind zum Teil nicht mal mehr auf eBay zu kriegen, weil sie einfach keiner brauchen kann, weil es keine Netze mehr gibt. Im Amateurfunkbereich sind die Dinger dann doch auf einmal wieder beliebt. Man findet also dann doch noch das eine oder andere Gerät, kriegt auch noch 1 oder 2 Euro für. Diese Netze wurden zum Teil einfach, sage ich jetzt mal, übernommen. Man hat geschaut, okay, die kommerziellen Sender, die es dafür gab, für, um diese Skyper oder Skoll, diese Geräte mit Nachrichten zu füttern, die existieren ja. Die konnte, kann man vielleicht wegwerfen. Manche Firmen haben sie aber verkauft oder verschenkt. So gibt es dann zum Beispiel manche Geräte, immer schönes Gerät, 19 Zoll Format, richtig groß, zum Beispiel von Motorola, kriegt man auch, wie gesagt, eBay. Die werden umgebaut, kriegen eine andere Frequenz rein, damit sie natürlich auf einer Frequenz funken, auf der Amateurfunker, Funkamateure sich umtreiben dürfen. Ja. Und dann baut man dasselbe nochmal um an den Empfangsgeräten, also an den kleinen Gerätchen, baut dann einen neuen Frequenzbereich ein und dann kann man, entsprechende Software vorausgesetzt, diese Skyper-Geräte wieder nutzen. Man kann sich selber Nachrichten zuschicken, nur eben kostet die ganze Sache dann nichts mehr. Es gibt natürlich bislang noch wenig buchbare Kanäle, also zum Beispiel das aktuelle Wetter und so. Schön an der Sache ist, dass es wirklich nichts mehr kostet. Also wenn irgendjemand so ein Gerät hat und es entsprechend umgebaut hat, also einen Sender, dann kann man im Empfangsbereich dessen natürlich sich rumtreiben und Nachrichten zuschicken lassen. Es funktioniert mittlerweile auch, dass man über Mailboxen, also über Packet-Radio-Boxen, bestimmte Calls, bestimmte Amateure, die so einen Pager haben, anpagen kann, ihnen Nachrichten zuschicken kann. Und die Sache funktioniert dann an und für sich wieder genauso gut, wie es früher auch mit Euromessage funktioniert hat, nur weniger kostenintensiv.
Ja, das Ganze ist noch ein bisschen im Aufbau. Im Prinzip der Traumgedanke ist, ich habe irgendwann mal ein flächendeckendes Netz, wo wir noch weit von entfernt sind und ich kann mich irgendwo in Flensburg oder sonst wo in mein lokales Packet-Radio-Knoten einloggen und kann sagen, an das Rufzeichen, ich muss gar nicht wissen, wo das ist und der findet selber raus, der ist gerade in München und sendet das da aus. Also so weit sind wir noch nicht, aber man arbeitet dran. Also es ist sehr schön, vor allem, wie gesagt, vor allem, also ich würde empfehlen, wenn man das machen will, sich einen Skyper zu besorgen, eben weil diese Nachrichtenrubriken kann, die man auch aus dem vom normalen Skyper, vom kommerziellen kannte, das gibt es glaube ich immer noch, da gibt es dann halt zum Beispiel Wetter, Ausbreitungsbedingungen, also ein Krempel, was einen Funkamateur interessiert, weiß nicht, was da alles so kommt. Das heißt, das ist im Aufbau und es ist mehr im Kommen. Also kommerzielle Sender, die umgebaut werden, hatte Peter schon angesprochen. Ich hatte zum Beispiel einen Ericsson, Kompakt 9000 nennt sich das, ist ein alter Quicks-Sender, war für 100 D-Mark zu kaufen, muss im Prinzip noch nicht mal großartig umgebaut werden, muss nur die Frequenz umgestellt werden, abgeglichen und dann wird er eingesetzt. Weil man muss ja sagen, das muss natürlich jemand, der das nur nutzen will, nicht machen, sondern das muss jemand machen, der einen Sender aufstellen will. Wer das machen will, der kauft sich einen Skyper oder einen Skoll. Der Aufwand ist im Prinzip, man braucht in den meisten Fällen einen neuen Quartz, den kann man sich schleifen lassen, Kostenpunkt so 15 bis 20 Euro. Dann muss man es meistens noch irgendwie abgleichen lassen. Eine freundliche Funkamateur um die Ecke hilft da sicherlich weiter. Beziehungsweise man sollte dann auch selber Funkamateur sein, wenn man es macht. Hat natürlich nicht unbedingt das Equipment zur Verfügung, aber irgendjemand findet sich immer, der das kann. Und ist relativ geringer Aufwand und da kann man auch eine Menge Spaß mit haben, denke ich. Das heißt, das ist irgendwas, da hat man relativ schnell Erfolgserlebnisse.
Okay, nächstes, was wir schon angesprochen hatten, WLAN. Und jetzt speziell nicht für, sage ich jetzt mal, nicht rein für Internet, dass es jeder benutzen darf, sondern WLAN im Amateurfunk, heißt dann, dass wir es natürlich nur für Amateurfunkzwecke verwenden dürfen, da ein Funkamateur nicht mit nicht lizenzierten Personen Betrieb machen darf, was natürlich bedeutet, dass man keine Internetlinks sozusagen, ich sage jetzt mal wie WaveHAN, sowas anbieten darf, also dass man seinen Router nimmt, den via DSL ins Netz hängt, die WLAN dran, das Ganze auf mehr Leistung betreibt als ohne Lizenz erlaubt. Also was wir hier haben, diese 75 Watt. Normal erlaubt sind nur 50 Milliwatt.
Nein, also normal sind erlaubt 100 Milliwatt Abstrahlleistung. Das ist jetzt noch ein Unterschied. Abstrahlleistung ist das, was rauskommt, was hinten an meine Antenne rauskommt, wenn ich den Antennengewinn berücksichtige. Was auch ganz schön heftig sein kann. Also viele Leute, die unqualifiziert Antennen bauen oder so. Also ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber man möchte sich da bitte mal ein bisschen schlau machen. Manche drehen erstmal ihre Karte hoch auf 100 Milliwatt Senderausgangsleistung und dann machen sie noch irgendwie eine Antenne dran mit 18 dB Gewinn. Wenn man das mal ausrechnet, kommen dann irgendwo da 2 bis 5 Watt Abstrahlleistung raus, und zwar das auf der Frequenz, die Mikrowellenöfen verwenden. Ich möchte so einen Strahl nicht in die Augen kriegen oder sonst wo, weil da geht ganz schnell mal irgendwas kaputt. Das ist also gar nicht gut für Gewebe und andere Sachen. Die Funkamateure dürfen es halt noch ein bisschen mehr, die dürfen 75 Watt, und zwar bevor Berücksichtigung des Antennengewinns, nämlich Senderausgangsleistung. Das heißt, ich kann da richtig was machen, da muss ich aber auch richtig aufpassen, was ich da tue. Heißt, das ist... Ich sollte mich ein bisschen schlau machen drüber, aber man kann da halt eine Menge basteln, vor allem weil gerade im Mikrowellenbereich es unheimlich viel Spaß macht, Antennen zu basteln, Antennen auszuprobieren, weil die sehr kleine Abmessungen haben und sehr schnell gebaut sind und man da viel ausprobieren kann.
Okay, was wir als Begrenzung haben, wie gesagt, diese 100 Milliwatt. Wer es vielleicht schon mal gesehen hat, es gibt manche Hersteller, die sogenannte belusend rote Karten rausrücken, die sind also leistungsreduziert. Dann darf man je nachdem spezielle Antennen dranhängen, um immer noch unterhalb dieser 100 Milliwatt zu bleiben.
Ja gut, aber wir reden natürlich jetzt davon, was jeder darf. Sprich, weil was man als Funkamateur darf, haben wir ja gerade schon gesagt, nur dann halt nur zu Amateurfunkzwecken.
Genau, das ist dann, wie gesagt, der Unterschied. Sowas dürfte man privat machen. Man setzt sich die ganze Sache als Internetlink, versorgt irgendwie 3 Nachbarn damit. Als Funkamateur dürfte man das eigentlich, aber wie gesagt, keine Internetlinks für Fremde anbieten, weil sonst kommt man wieder mit der RecTP und bräuchte andere Lizenzen zur Versorgung von irgendwelchen Personen mit Telekommunikationsdienstleistungen.
Ja, aber man kann trotzdem halt als Funkamateur natürlich trotzdem ein bisschen rumexperimentieren damit. Mal einfach mal schauen. Es kann sehr interessant sein zu gucken. Oh, da hinten ist eine Frage. Wollen wir die irgendwie annehmen?
Okay. Habt ihr das Mikro?
Ich als Funkamateur dürfte dann ins Internet und mir was runterladen, oder?
Ja, das ist sehr umstritten rechtlich, weil...
Ich wollte gerade fragen, nämlich theoretisch könnte ja der, was weiß ich, das gesamte Netz dann auch auf meinen Computer irgendwas, also die andere Richtung sozusagen, die wird ja von einem gemacht, der dann nicht lizenziert ist.
Ja, das ist die gute Frage. Das Problem ist, was definiere ich als Bestandteil meiner Funkamateursache? Wenn ich sage, es sind nur beide funkende Stationen, sprich wer funkt, ist im Prinzip der Funkamateur, dann kann, und ich sage, auf der anderen Seite sitzt vielleicht auch ein Funkamateur, der die Strecke ins Internet hat, dann könnte man jetzt sagen, es könnte legal sein, weil es kann mir auch niemand verbieten, dass ich als Funkamateur meiner Station sitze und jemand steht hinter mir und ruft einen Gruß ins Mikrofon, und das wäre ja auch dann, ist es schwierig, im weitesten Sinne wäre es eine verbotene Nachrichtenübertragung für Dritte, weil der Internetserver ja sozusagen ein Dritter ist, für den ich Nachrichten übertrage. Das Problem ist, also ich denke, wenn man es nicht exzessiv macht oder so, dann sagt da keiner was zu, aber man sollte es, denke ich, vorsichtig mit sein. Wobei, es ist jetzt eine Frage, wie sehe ich das? Sprich, jemand, der von außen mein Signal sieht, kann natürlich nicht unbedingt wissen, mache ich das jetzt als Privatmensch innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen, weil ob ich jetzt höhere Sendeleistung habe oder so, kann ich erstmal direkt nicht sehen. Oder mache ich es als Funkamateur, aber ein bisschen vorsichtig sein. Schwierig, also sehr umstritten. Das DirecTP lässt sich da auch nicht auf klare Aussagen ein. Ich meine, die wollen auch sich auf nichts festnageln lassen. Kommen wir noch ein bisschen halt zur Nutzung eben als Funkamateur. Problematik ist, als Funkamateur bin ich verpflichtet, alle 10 Minuten mein Rufzeichen zu nennen. Ist natürlich bei WLAN irgendwie nicht vorgesehen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die angedacht sind. Ich kann zum Beispiel bei Karten, wo das geht, die meine MAC-Adresse so setzen, dass die mein Rufzeichen beinhaltet. Oder was manche machen, ist alle 10 Minuten ein Paket auszusenden, wo im Klartext mein Rufzeichen drinsteht. Das ist eine Möglichkeit. Was auch problematisch ist, wo es auch keine klare Aussage zu gibt, ist, wie es aussieht mit Verschlüsselung, weil man sagt, die WEP-Verschlüsselung wäre ja eigentlich ein offener Standard und dementsprechend dokumentiert. Und alles, was dokumentiert ist, ist im Prinzip nicht im Sinne des Gesetzes dann Verschlüsselung. Aber andererseits, wenn der Schlüssel nicht bekannt ist, ist es schon, also lieber weglassen.
Ja, gut, was noch als Drittes einfach zu der Sache zu sagen wäre, es ist natürlich, was man in Deutschland auch nicht darf, nehmen wir an, ich sitze jetzt an meinem Rechner, der irgendwie eine Wavelang-Karte drin hat und mein Router sitzt 2 Zimmer weiter, funkt fröhlich vor sich hin, dann wäre das eine Fernsteuerung von Funkstationen, was in Deutschland in dem Sinn dann auch wieder nicht erlaubt wäre. Also es sieht schlecht aus. es hat noch keiner wirklich gesagt bekommen von der RecTP, nein, du darfst nicht, ja, du darfst. Drum muss in dem Sinn noch gewartet werden, bis es nicht unbedingt ein Urteil gibt, bis irgendwo mal entschieden wird oder lauthals entschieden wird, macht's lieber nicht, macht's doch. Bis jetzt gibt es noch kein passendes Urteil.
Ja, im Zweifelsfall muss das jeder mit seiner eigenen Lizenz verantworten. Wobei, die Strafen oder so, wenn man da was macht, was nicht erlaubt ist, sind auch nicht mehr so hoch. Aber da kommen wir auch später nochmal zu. Na, machen wir das Nächste.
Gut, das Nächste, was vielleicht der eine oder andere, der sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, schon gehört hat, Thema Echolink, ist ungefähr seit einem Jahr, seit anderthalb Jahren, sag mal,
naja, so etwa.
Okay, noch länger laut Publikum sozusagen im Internet unterwegs, war bislang ein sehr kleiner Kreis, kommt jetzt erst so richtig auf. Es ist die Verknüpfung von Amateurfunk, wie wir es sozusagen jetzt mit so einem Gerät, sage ich jetzt mal, predigen, und Internet. Also ich kann zum Beispiel dieses Funkgerät nehmen, einen passenden Zugang zu dem sogenannten Echolink-Netzwerk finden und dann mit dem Funkgerät dort einsteigen. Es ist also so, dass es an und für sich ein Voice-over-IP-Netzwerk ist, das bestimmte Ausgänge und Eingänge in dieses Netz bietet. Also sowohl von privaten Stationen zu Hause, dass also jemand sein DSL, sein Modem an ein Funkgerät anschließt und somit einen Zugang zulässt oder eine Fernsteuerung von seinem Gerät zulässt. Oder ich kann auch andere Richtung von meinem Gerät zu Hause, von meinem Rechner aus, übers Internet irgendwo mich via IP drauf connecten und dann dort Geräte steuern oder einfach nur ganz einfach nur von zwei Rechnern aus untereinander sozusagen Voice over IP betreiben.
Ja, wo es auch viel verwendet wird, man muss jetzt, glaube ich, an dieser Stelle mal den Begriff des Relais erklären. Ein Relais ist etwas, was ich im Amateurfunk verwende, um mit meinem Funkgerät über weitere Strecken zu kommunizieren mit anderen. Das heißt, das ist eine automatische Sendestation, die zum Beispiel auf einem Berg steht, an einem guten Standort, die mein Signal empfängt, auf einer Frequenz und auf einer anderen Frequenz wieder aussendet. Und weil das halt einen guten Standort hat, ist es halt weit zu hören und kann auch eine Menge Teilnehmer hören, die sich also selbst gegenseitig nicht hören würden. Das heißt, die Leute kommunizieren über dieses Relais. Und halt Echolink schafft zum einen eine Verbindung aus dem Internet für den Benutzer auf dieses Relais, sprich, ich kann aus dem Internet mit Teilnehmern auf diesem Relais sprechen. Oder es erlaubt auch, diese Relais untereinander zu verknüpfen. Das heißt, ich habe plötzlich den Fall, in den USA gibt es das, dass ich an der Westküste mit meinem Funkgerät stehe, auf ein Relais gehe und ich komme funkmäßig an der Ostküste wieder raus und kann dann mit einem Funkamateur, der selber auch wieder nur ein Funkgerät hat, funken. Das heißt, ich kann durchaus trotzdem auf beiden Seiten nur Funk verwenden und trotzdem ist zwischendurch eine Internetstrecke, die mir es ermöglicht, sehr weite Strecken zu machen, mit halt ohne dass ich selber ein großes Funkgerät haben muss oder irgendwie auf Kurzwelle oder sonst was machen muss.
Okay, Steuerung von der ganzen... Ah, das ist nur ein Telefonat. Steuerung der ganzen Sache ist, je nachdem, unterscheidet sich natürlich, ob ich jetzt die ganze Sache von meinem Rechner aus betreibe. Dankeschön. oder ob ich die ganze Sache jetzt von einem Funkgerät aus betreibe. Sitze ich am Rechner, ist die Sache wie üblich recht einfach. Die Software gibt es im Moment verbreitet, leider nur unter Windows. Es gibt schon einen Linux-Port. Ich habe ihn selber noch nicht getestet, werden wir noch gucken, ob der auch einigermaßen brauchbar ist. Die Software für Windows ist mittlerweile recht gut ausgereift. Ich melde mich also an, dann wird wirklich mein Call angeben, mein Rufzeichen. Das wird in den USA entsprechend überprüft, dass ich auch derjenige bin, als der ich mich ausgebe. Es wird einfach nachgeschaut, ob es dieses Call gibt und ob den Namen, den ich dazu angebe, einigermaßen passt. Es ist also keine wirkliche Überprüfung, dass ich jetzt die Lizenz, eine Kopie der Lizenz einschicken müsste zum Beispiel. Mache ich, bitte? Ja. Wenn es Probleme gibt, wenn Sie sagen, dich kennen wir noch nicht oder deine Lizenz ist noch zu jung, als dass sie in irgendwelchen Verzeichnissen drinsteht, kann es durchaus vorkommen, wie gesagt, dass Sie dann doch einen Nachweis fordern. Das in dem Fall. Ansonsten klappt es eigentlich bis innerhalb ein bis zwei Tagen, dass man selber sozusagen freigeschaltet ist. Dann darf man auf diese Server drauf. Es ist also ein zentraler Directory-Server, kann man eigentlich sagen, an dem sich jeder Client, ja, es können...
Das, An dieser Stelle, wäre es einmal ganz kurz, wer sich das nachher mal gerne angucken möchte, ich habe es also oben installiert im Labor, da sind übrigens ansonsten auch die Funkamateure, da könnt ihr, was den Betrieb angeht, einiges vielleicht dann mal in der Praxis sehen. Kurz zu Echolink, also Echolink existieren inzwischen mehrere Server in der Welt und die sind in der Software, also im Allgemeinen vorgegeben. Man kann sich das vorstellen wie bei irgendwelchen File-Sharing-Servern, wenn man da mehrere Server hat und sich darauf anmeldet, die sind wiederum untereinander verbunden. Im Allgemeinen sind auf einem dieser Server 600 bis 1000 Stationen, das heißt Relais oder Links oder Funkamateure eingetragen und sind zu diesem Zeitpunkt dann erreichbar. Wie gesagt, ich kann es besser in der Praxis zeigen, als es jetzt hier kurz eben zu umreißen. Das kann man sich vielleicht nicht ganz so gut vorstellen.
Okay. Also was man allerdings sagen muss, es ist nicht unumstritten. Also ich meine, ich persönlich halte eher wenig davon, muss ich an dieser Stelle sagen.
Das weiß ich nicht.
Was? Achso, Entschuldigung. Okay, es kommt darauf an, wie man es nutzt. Also es gibt Fälle, da sind dann wirklich beide im Internet, die ja miteinander sprechen und nutzen eigentlich nur das Internet dafür. Und das ist dann meiner Meinung nach kein Amateurfunk mehr. Wenn man es verwendet, wenn einer eine Funkseite zum Beispiel verwendet oder halt es verwendet wird, um Relais zu koppeln, dann ist es schon noch Amateurfunk. Also es kommt immer darauf an, wie man es nutzt. Also sprich, ich halte es für keine Herausforderung, wenn beide Seiten im Internet sind und darüber kommunizieren, dann ist es witzlos, aber halt für solche Fälle, wie gerade gesagt, irgendwie über den ganzen Kontinent hinweg oder so oder weltweit irgendwie das zu machen, dann kann es schon interessant sein, vor allem, weil wenn ich dann selber die Funkschnittstelle verwende.
Okay, ne gut, was wir nur hatten, Steuerung, wie gesagt, die Software ist recht einfach zu bedienen, an und für sich richtig straightforward. Es gibt, wie wir es schon hatten, vier verschiedene eigentlich Benutzergruppen. Das eine sind ganz normale, sage ich jetzt mal, Amateure, die über einen Internetlink, über Internet einfach in dieses Netz einsteigen, indem sie daheim ihr Modem nehmen, ihren Rechner, Mikrofon und Lautsprecher dranhängen. Die andere sind Funkamateure, die ihr Funkgerät ans Netz hängen, dass also man über eine spezielle Software ihr Funkgerät fernsteuern kann und sich darauf connecten und von dem Funkgerät ins normale, in den Äther gehen kann. Die dritte Variante ist dann, dass ein Relais angebunden wird. Das heißt, ich habe also den normalen Relaisbetrieb über dieses Relais plus die Verbindung ins Internet. Das heißt, jemand kann mit dem Rechner an dieses Relais connecten, sei es auch in den USA, und mithören und vor allen Dingen mitarbeiten, was auf diesem Relais passiert. Steuerung, wenn ich über ein Funkgerät gehe und ich habe dann ein Relais, was ich auch bedienen kann, was uns in Deutschland nicht gegeben ist, da man über das Netz keine fremden Geräte steuern darf. Bitte? Ich weiß nicht, ob es darf. Es gibt in Frankfurt ein Relais, was mittlerweile verwendet wird. Es ist noch nicht entschieden, darf es wirklich oder darf es nicht.
Da ist mal wieder so ein Fall, wo die RecTP sich scheut, irgendwas zu sagen.
Und wo sie vielleicht noch nicht darauf hingewiesen wurden, vielleicht wollen sie darauf hingewiesen werden, ausdrücklich. Man weiß es einfach noch nicht. Das ist auch so eine Sache, wie die umstritten sind. Wie gesagt, Steuerung über DTMF-Töne. Jeder Benutzer, jedes Relais, jeder Link, jeder Konferenzserver, die gibt es auch dort drin, hat eine Node-Nummer, eine Knotennummer, die er zugewiesen bekommt, die ich mit DTMF-Tönen auftasten kann. Das Ganze könnte also zum Beispiel so klingen. Das hier wäre jetzt ein Relais, was ich in den USA damit öffnen könnte. Das Ganze nur etwas lauter. Damit könnte ich, wenn ich dann verbunden bin und das andere funktioniert auch, würde ich direkt ein Relais in den USA öffnen und könnte direkt über dieses Relais dann arbeiten. Ist ganz recht lustig. Man trifft dann dort auch mal den eine oder andere Person, die dann sagt, okay, ich bin jeden Morgen hier unterwegs, weil ich zur Arbeit laufe mit meinem Funkgerät, laufe abends um die Uhrzeit wieder zurück und dann probiert man halt nochmal, ob der dann zu erreichen ist.
Das heißt, ich kann mit meinem Handfunkgerät mit wenig Sendeleistung sonst wen erreichen und das ist dann auch Amateurfunk, wenn man das so macht.
Machen wir weiter.
Ja, kommen wir jetzt noch für den einen oder anderen, den es vielleicht interessiert, die Wege zur Lizenz. Es gibt in Deutschland drei verschiedene Lizenzklassen mit unterschiedlichen Anforderungen. Und zwar zum einen die Klasse 3, die schon erwähnt wurden, als sogenannte Einsteigerlizenz, wo man halt kein Wissen über EMV und so haben muss. Dafür allerdings auch maximal 10 Watt Abstrahlleistung auf zwei ausgesuchten Amateurfunkbändern. Allerdings sind das auch die beiden bedeutendsten Amateurfunkbänder, die dem Amateurfunk exklusiv zugewiesen sind, wo man schon eine Menge mitmachen kann. Man kann auch, das ist zwar jetzt keine Kurzwelle, Beispiel, ich komme damit nicht weltweit oder so, aber ich kann auch mit sowas wie PSK 31 oder so auch auf diesen Frequenzen experimentieren. Was schön ist, es ist eine sehr einfache Prüfung. Ich zeige die mal gerade eben. Mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege. Natürlich nicht. Ja, da muss ich das mal eben so machen. Hier zum Beispiel, also nur so als Beispiel, dass man das verstehen kann oder dass man es können kann. Zum Beispiel hier so eine Frage, welche Gruppe enthält insgesamt die besten leitenden Metalle, wenn ich da sowas habe. Solche Fragen oder welches der genannten Metalle hat die beste elektrische Leitfähigkeit. Das sind einfache Fragen, die sich aneignen lassen. Das ist also etwas, was jeder Mann oder jede Frau, jede Hexe, jeder Hacker irgendwie lernen kann, innerhalb relativ kurzer Zeit. Oh, das ist eine Frage, ja?
Frage, ist das so wieder bei der Frage?
Hallo? Ja? Geht das Mikro nicht?
Doch. Ja, eine Frage, ist das so wie bei der Fahrschulprüfung, dass also der Fragenkanon im Vornherein feststeht oder muss ich damit rechnen, dass Fragen kommen, auf die ich nicht vorbereitet bin?
Nee, also der Fragenkanon steht fest, das sind wirklich diese Fragen, die dort drin stehen. Vereinfachung im Vergleich zur Fahrschulprüfung ist noch, dass jeweils nur eine Antwort gültig ist. Es gibt also nicht wirklich Multiple Choice, in dem Sinn wählen Sie 2 von 5. Es ist immer nur eine Antwort gültig und es gibt genau diese Fragen und es wird einfach ein Pool aus diesen Fragen ausgewählt. Da hinten wäre dann nochmals mit.
Ja, mein Stopp. Also Direkt-TP behält sich zwar vor, weitere Fragen zu ergänzen. Es ist allerdings kein Fall bekannt, wo das passiert ist. Und da Direkt-TP, da der sowieso die Amateurfunkprüfung irgendwie ein bisschen Last ist und deswegen ja auch die größere Prüfung mittlerweile auf den Fragenkatalog und Ankreuzprüfung umgestellt haben, ist auch nicht zu erwarten, dass sie sich da jemals die Mühe noch machen werden, sondern die wollen möglichst wenig Stress mit der Prüfung haben.
Und noch eine kleine weitere Erweiterung, Vereinfachung. Die Antworten sind meistens in der gleichen Reihenfolge wie bei den Übungsblättern.
Nicht zwingend. Nein, das ist nicht. Das ist nicht korrekt. Das kann ich definitiv. Also zumindest, also gut, wie im Fragenkatalog ist es sowieso nicht, weil in diesem Fragenkatalog ist nämlich immer A richtig.
Eben. Das war bei der ersten Auflage des Fragenkataloges noch anders. Da gab es nämlich nur die richtige. Und da in den folgenden ist es immer so, dass die erste Antwort, die ihr jetzt hier seht, die A-Antwort, ist immer die korrekte. Das ist natürlich in der Prüfung nicht der Fall. Also ganz so einfach macht man es euch dann doch nicht. Kleiner Hinweis am Rande, wir haben in den letzten Jahren versucht, hier einen Amateurfunk-Kurs sozusagen für die Klasse 3 zu machen. Das hat sich in den letzten Jahren mangels Beteiligung dann nicht mehr so gelohnt. Wir werden es aber wieder beim Easter Hack, der dieses Jahr, der nächstes Jahr dann in Hamburg wieder stattfindet, werden wir dir intensiv einen entsprechenden Kurs anbieten. Und wer also sich bis dahin damit vertraut machen will, der findet auf der Homepage der RecTP im Internet diese Fragen als PDF-File. Da oben die URL dürfte die korrekte sein, wenn ich das gerade richtig sehe. Ja. Wobei das die wohl für, ja doch, das ist die für Klasse 3?
Ja, nein,
das ist gut, 3, okay, ja. Alles klar. Ja, ansonsten, die Fragen sind aus 3 Bereichen. Ich denke mal, das werdet ihr gleich noch irgendwie erklären. Und ich denke mal, wer sich intensiv damit beschäftigt, hat das wirklich in 3-4 Tagen unter Umständen schon drin. Ja.
Also ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass irgendjemand sich die Mühe gemacht hat und von der RecTP irgendwie die Originalfragenkataloge der Prüfung besorgt hat und irgendwie die in die richtige Reihenfolge gebracht hat in den Übungsaufgaben, die es im Internet gibt. Aber hier im Katalog ist halt immer die A. Weitere Frage dort.
Ja, noch eine Frage. Gibt es auch so etwas wie eine Prüfungssimulation? Also dass man einfach diese Prüfungssituation sozusagen mit einer Software simulieren kann, einfach um sich selbst zu trainieren einfach?
Ja,
also Fragen und wechselnder Reihenfolge und so das.
Es gibt solche Software dafür und außerdem, was man sich einfach merken sollte, www.amateurfunkprüfung.de. Dort gibt es die Fragenkataloge online. Ich kann es mal eben eingeben, wenn das WLAN denn hier mal funktioniert. Oh, es tut sich was tatsächlich. Geht sogar recht relativ fix. Wo muss man draufklicken? Wo ist denn das? Online üben, da ist es. So, ich kann jetzt hier durchklicken und jetzt habe ich hier Technik, Betrieb und Gesetze, das wollten wir uns gleich noch erzählen, da kann ich jetzt hier draufklicken. Und dann kriege ich einen Fragebogen zum Beispiel, ja, ich glaube, es ist nicht gut lesbar, ja doch, halt, welche Gruppe enthält insgesamt die besten guten leitenden Metalle? Jetzt kann ich halt zum Beispiel, was ist es denn? Jetzt muss ich erstmal selber gucken. Ich würde sagen D, oder? Also ich vermute, es ist D. Ich muss mal gucken, tut sich da was?
Man sieht die Lösung nicht sofort, also man kann durchaus erstmal das Falsche eingeben und sieht erst am Ende von dem
Bogen, ja gut, dann ist das jetzt,
was auch falsch gemacht wurde.
Kann man das nicht? Also gut, man kann auf jeden Fall auf die Methode hier die Fragen durchklicken.
Zurück.
Was?
Zwei zurück?
Wie zwei zurück? Wohin?
Zwei Seiten zurück.
Ach so, okay.
Okay, was wir hatten, es gibt die drei Aufteilungen der Bereiche Technik. Das ist also wirklich, was wir jetzt hier zum Beispiel hatten, welche Materialien leiten am besten. Betrieb ist dann wirklich, wie, grob gesagt, wie funke ich, was habe ich zu tun, wie ist der Ablauf beim Funken und die Gesetze und Vorschriften, die uns auch nicht, auch hier nicht, auch bei der Klasse 3 nicht erspart bleiben. In welchen Frequenzbereichen darf ich funken, was muss ich beachten?
Wie oft muss ich mein Rufzeichen nennen?
Also genau, was? Diese Sachen.
Gut, ich gehe mal zurück zur Präsentation. Die muss ich mal eben dann mal wieder hier starten und durchklicken, bis wir da sind. Gut, also wie schon gesagt, die Klasse 3 ist schnell erlernbar. Wenn man es natürlich ein bisschen sicherer haben will, sollte man es schon ein bisschen besser machen. Man sollte sich umhören beim örtlichen Amateurfunk, bei örtlichen Ortsgruppe des Deutschen Amateurradioclubs, DARC, www.darc.de, wo es eine Ortsgruppe gibt, weil viele bieten oder manche bieten auch Lizenzkurse an, wo das richtig gut erklärt wird, über Wochen hinweg oder Monate, wo auch derjenige, der völlig unbeleckt dran geht, es erlernen kann.
Zur Prüfung noch einen Hinweis. Also man muss 75% aus jeder Gruppe richtig haben, um zu bestehen. Wenn man nur 70% irgendwo schafft, kommt man in eine mündliche Prüfung. Und an dieser Stelle ist dieses Recht der REC-TP auch andere Fragen zu verwenden, auch in der Vergangenheit intensiv genutzt worden. Das heißt also, entweder man lernt richtig und besteht mit 75% oder man fällt im Allgemeinen durch, weil wer nicht richtig lernt, der kommt dann in der mündlichen auch nicht durch. Ich glaube, es sind nur selten Fälle bekannt, die es geschafft haben dann mit der mündlichen. Es sind im Verhältnis. Es gibt tatsächlich Statistiken dazu und wer es also dann, außer er hat einen Blackout gehabt bei der schriftlichen, hat aber richtig gelernt.
Ja gut, es kommt im Einzelfall auf die entsprechende Stelle an, wo man die Prüfung macht. Ich war in Köln. Es ist ein Mitarbeiter der REC-TP und dann ist meistens ein Beisitzer vom DARC, also von dem Amateurfunkverein, dem größten Deutschen. Sie sind oft kulant, sie wollen einem auch helfen. Das heißt, es sind also bei mir in der Prüfung Leute durchgekommen, durch die mündliche Prüfung. Da hätte ich persönlich gesagt, eigentlich hätten die nochmal wiederkommen sollen. Also es kommt drauf an, auf die Tagesform der Prüfer, es sind halt auch nur Menschen. Sprich, bei dem Multiple Choice können sie natürlich nichts machen, aber bei der mündlichen Prüfung, also die wollen einem nichts Böses. Die wollen eigentlich, wenn man sieht, man interessiert sich wirklich dafür, dann helfen die einem auch und dann geht das schon okay. Gut, die Klasse 1 und 2, das sind die größeren Lizenzklassen, die unterscheiden sich nur durch die Morseprüfung. Das heißt, bei der 1 muss ich noch eine Morseprüfung extra machen, darf dafür auch für die Kurzwelle. Das ist etwas, was wir momentan noch haben. Es ist abzusehen, dass das im nächsten oder spätestens übernächsten Jahr abgeschafft wird, dass man die Morseprüfung braucht für die Kurzwelle. Ich mache jetzt mal ein bisschen schneller, weil wir haben kaum noch Zeit. Da braucht man also schon mehrere Monate, um das zu lernen, vor allem, wenn man keine Grundkenntnisse hat. Prüfungsbestandteile sind schon genannt worden. Die Prüfung kostet zwischen 45 und 90 Euro. Anmeldung bei der REC-TP Außenstelle, REC-TP.de. Nicht alle Außenstellen machen Prüfungen, muss man gucken, steht drauf. Aber eigentlich für fast jeden ist es irgendwo in der Nähe. Prüfungen, je nachdem, monatlich, vielleicht manche auch öfter, muss man auch anfragen. Wenn man einen Teil nicht bestanden hat von diesen drei Teilen, Technik, Gesetzeskunde, Betriebstechnik, kann man den wiederholen, das ist dann vergünstigt. Ansonsten, was man machen kann, steht hier nur drauf, man kann auch eine US-Lizenz machen, sich anerkennen lassen, aber das ist, das habe ich gemacht. Ja, ich habe meine Lizenz ermogelt, ja. Rechtliche Rahmenbedingungen, das ist unser letzter Punkt, deswegen sind wir auch gleich fertig. Regulierungswut, Amateurfunk nur zwischen lizenzierten Funkamateuren ist ein wichtiger Punkt, sprich auf beiden Seiten am Funkamateur, aber dafür erzählt mir keiner mehr, was ich erzählen darf. Früher gab es da durften, früher als wir noch die Deutsche Post hatten und die das Fernmeldemonopol hatten, da durften Nachrichten im Amateurfunk nur von minder schwerer Bedeutung sein, für die sich die Benutzung des Telefons nicht lohnte. Sprich, da hat man richtig Druck gemacht, heutzutage ist das völlig egal, kann man machen, was man will. Aktuell sehr problematisch, EMV waren Herzschrittmacher, Grenzwerte, Selbsterklärung, sprich ich muss sagen, ich darf folgende Sendeleistung machen. Allerdings Verstöße heutzutage sind keine Verbrechen mehr, es kommt niemand mehr in den Knast, es sind Ordnungswidrigkeiten. Allerdings, wenn direkt TP kommt, anfängt mich anzupeilen und so, da wird mir und ich werde und sie finden raus, ich mache Scheiße, stellen Sie mir die Ermittlungskosten voll in Rechnung, sprich das kann bis mehrere tausend Euro gehen. Ich glaube, ja richtig, das war's. Noch irgendwelche Fragen zum Abschluss? Ansonsten, ja? Eben das Mikro.
Darf man auch verschlüsselte Inhalte übermitteln?
Nein, prinzipiell nicht. Also verschlüsselt, es muss also unverschlüsselt offen sein. Wie gesagt, wir hatten vorhin beim WFLAN diese Frage mit dem WEP. Ich meine, die Frage ist, was ist Verschlüsselung? Ich kann, es schreibt mir niemand vor, was für ein Verfahren ich nehmen darf. Wenn ich jetzt anfange, meine Sprachdaten irgendwie zu verschleiern und dokumentiere das irgendwo, dann ist das möglicherweise ein offenes Verfahren und gilt dementsprechend nicht als Verschlüsselung. Also ist schwierig, also im Einzelfall.
Der Gesetzeswortlaut ist, es ist offene Sprache zu verwenden.
Ja, aber
ja das heißt mehr. Also, ausländische Sprachen zum Beispiel sind natürlich zulässig. Wenn ein Verfahren verwendet wird, was offen ist und was jeder entschlüsseln kann, dann kann man natürlich auch eine Verschlüsselung nehmen. Bloß die Verschlüsselung nützt einem nichts. PGP, verschlüsselte Nachrichten, mal so als Beispiel, über Packet zu versenden, ist nicht zulässig, weil doch nur die Gegenstation doch es entschlüsseln wenn könnte.
Verschlüsselt sind schon.
Ich wollte es jetzt etwas nur plausibel machen. Also der Gesetzeswortlaut ist offene Sprache und ich denke mal, da kann man sich schon ungefähr vorstellen, was der Gesetzgeber sich darunter vorstellt.
Ja, nur halt, wie ich offene Sprache übertrage, kann man unterschiedlich sehen, weil ich kann auch offene Sprache irgendwie so übertragen, dass ich trotzdem nicht direkt empfangen kann, sondern irgendwie noch ein Gerät dafür brauche. Aber naja.
Okay, die Unterlagen. Ansonsten werden wir schauen, dass wir die noch in einem nicht nur Linux möglichen Format irgendwie bereitstellen, noch ein paar Links dazu hauen.
Genau, es wird es dann irgendwie auf den Webseiten geben, wir kümmern uns drum. Gut, wir danken für eure Aufmerksamkeit, hoffen, dass was Interessantes für jeden dabei war und dass vielleicht der eine oder andere ein bisschen Interesse gefunden hat.
Ansonsten jederzeit oben noch im Labor vorbeigucken.
Punkt.